Dies ist der Predigt-Podcast der Stammi Kirche, die bewegt. Mögst du Gott begegnen, Veränderung erleben und beschenkt werden, um andere Menschen zu beschenken.
Ja, Vater, ich danke dir für das Lied, das wir gerade singen durften. Und das ist wirklich unser Herzenswunsch, dass du die Ströme von lebendigem Wasser über uns ausgüssest, mit deinem Geist unser Herz berührst, dass wir heute Morgen das nicht einfach nur hören, sondern dass wir es auch uns selber dürfen erleben, das Wunder von der Vergebung. Merci vielmals. Die Familie vernachlässigt, den Partner betrogen, im Beruf versagt oder die Umwelt ruiniert. Es gibt viele Gründe für ein schlechtes Gewissen. Eine Umfrage in Deutschland zeigt, was am häufigsten Schuldgefühle verursacht und wie sich Jung und Alt darin unterscheiden. So konnte man es vor 2 Wochen in der Zeitschrift Spektrum der Wissenschaft lesen. Der Artikel berichtet von einer Studie, die von 2 Psychologen in Deutschland durchgeführt wurde mit 900 Erwachsenen zum Thema Schuldgefühle. Und dabei stellten sie nicht nur fest, dass ein Großteil der Befragten mit Schuldgefühlen belastet ist, sondern sie sammelten auch eine Liste von sage und schreibe 1500 Ursachen, unterteilt in 50 Kategorien, warum Menschen sich schuldig fühlen. Interessant war dabei die Tatsache, dass nur 0,4% aller genannten Gründe in die Kategorie religiöser Gebote fiel. Das ist umso erstaunlicher, weil so herkommend aus der geistesgeschichtlichen Zeit der Moderne, wo die große Idee war, Schuldgefühle sind die Frucht religiöser Indoktrination. Also schaffen wir die Schuldgefühle, schaffen wir die Religion ab, dann sind wir auch die Schuldgefühle los. Genau das hat anscheinend nicht stattgefunden. Wenn du in Deutschland in eine Stadt gehst, dann wirst du dort bald mehr Kirchen finden, die zu einem Kaffee, einem Kaufhaus, einer Bar oder sonst etwas umgebaut wurden, als einen Gottesdienstort. Und das ist schon interessant, die religiöse Abkehr, die hat ja ziemlich radikal stattgefunden, zumindest in großen Städten in Deutschland. Aber die Schuld, das schlechte Gewissen irgendwie, das ist der Mensch nicht losgeworden. Noch viel mehr, Schuldgefühle sind nach wie vor eine große Bedrohung von Lebensglück. Und das gilt selbst dann, wenn wir jetzt einmal die Dimension des ewigen Lebens mal außer Acht lassen würden. Einfach in dieses Leben, in diese Realität, die wir sehen und wahrnehmen, hineinschauen. Viele psychische Erkrankungen und auch psychosomatische Phänomene stehen in einem direkten oder indirekten Zusammenhang unbearbeiteter Schuldgefühle. Man könnte sagen, Schuld frisst Glück. Und die Studie sammelte Gründe wie Lügen oder die Wahrheit verschweigen, interessante Formulierung, sich schlecht gegenüber anderen verhalten, etwas nicht geschafft haben oder gescheitert sein, eine Affäre, eine Scheidung, eine Trennung. Und wenn wir diese Liste anschauen, dann wird auch sehr schnell deutlich, wenn man diese ganze gesamte Liste anschaut, wird sehr schnell deutlich, da braucht es noch irgendeine Unterscheidung bei diesem Thema Schuldgefühle. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir unterscheiden zwischen Schuldgefühlen und Schuldgefühlen. Es gibt 2 Arten von Schuldgefühlen. Solche, hinter denen eine reale Schuld steht, die, die auf einer realen Schuld basieren. Und es gibt eine ganz andere Art von Schuldgefühlen. Ganz oft auch diffuse Schuldgefühle. Und es gibt so eine Art von Schuldgefühlen, die auch durchaus sehr konkret sein kann, die der deutsche Psychologe Werner von Haaren als Pflaster der Ohnmacht bezeichnet. Es ist ein innerer Mechanismus, wenn wir mit unserer Ohnmacht angesichts gewisser Situationen nicht fertig werden, dass wir Schuld auf uns selbst projizieren. Das trifft ganz stark zu bei Menschen, die in tiefer Trauer sind, weil sie jemanden aus der Familie oder aus engstem Freundeskreis verloren haben. Oder auf Menschen, die ein Unglück überlebt haben, während das andere nicht überlebt haben. Sie fühlen sich schuldig, aber da ist kein konkreter Punkt, der irgendwie festzumachen wäre, dass sie schuldig geworden wären. Also das Thema Schuldgefühle ist sicher ein ganz, ganz großes Ding und deshalb möchte ich das gerade am Anfang hier abgrenzen. Ich rede heute Morgen nicht über Schuldgefühle allgemein, sondern ich rede heute Morgen über Schuldgefühle, hinter denen eine konkrete Schuld steht, eine konkrete Ursache, ein Fehlverhalten, ein Versagen oder sogar ein Akt bewusster Bosheit. Das trauen wir uns ja selbst alle gar nicht zu, aber es findet öfter statt, als wir meinen. Eines ist sicher, wir haben alle, also jeder in diesem Raum, und sonst wäre Gott ein Lügner, jeder in diesem Raum hat mit Schuld zu tun. Und zwar mit realer Schuld. Und die Frage, die so über dieser Predigt steht, lautet, wie kann ich trotz der Tatsache, dass ich ganz real schuldig geworden bin, trotzdem wahres Lebensglück finden? Und die Antwort finden wir in diesem Psalm 32. Wie sollte es anders sein? Wir sind ja in einer Psalmenserie. Und ich lese euch nur mal die ersten zwei Verse und die sind ein fulminanter Start, ein enormer Lobpreis des Königs David. Glücklich sind alle, denen Gott ihr Unrecht vergeben hat und ihre Schuld zugedeckt hat. Glücklich ist der Mensch, dem der Herr seine Sünden nicht anrechnet. Das ist interessant. Ich habe das bis jetzt schon einiges von Glücksforschung gelesen, sogar schon Bücher. Aber irgendwie, das habe ich noch nicht gefunden als der Schlüssel zu wahrem Lebensglück, dass wir Vergebung empfangen können. Und wenn wir Vergebung empfangen, dass das wahres Lebensglück bedeutet. Hier stellt sich die Frage, was bedeutet eigentlich Vergebung? Und das ist schön nachvollziehbar anhand dieser wenigen Verse, die David hier geschrieben hat. David benutzt hier drei Wortpaare, um das Phänomen der Vergebung ein bisschen umfassender zu beschreiben als nur mit einem Wort. Das erste, was er sagt, glücklich ist der, dem seine Übertretungen vergeben sind. Übertretungen vergeben. Das hebräische Wort, das hier steht, das für Übertretung, das bedeutet Auflehnung, Rebellion, Vergehen gegen jemanden. Und bei diesem Wort steht so ganz stark der Beziehungsaspekt im Zentrum. Es geht um die Beziehungsebene. Ich habe mich gegenüber jemandem, gegenüber einer anderen Person, in einer Beziehung bin ich schuldig geworden. Auflehnung und Rebellion, das ist ein ganz wesentliches Element unseres menschlichen Versagens. Und deshalb hat Schuld eine zerstörende Wirkung auf unsere Beziehung zu Gott und in der Konsequenz auf unsere Beziehung zu anderen Menschen. Und das Verb vergeben, das der David hier benutzt, bedeutet so viel wie auf sich nehmen, also die Schuld auf sich nehmen. Nun, ich habe mir das so überlegt, wie ist das? Also wer hier in diesem Raum eigene Kinder hat, der hat, glaube ich, das erlebt, dass es bedeutet, fremde Schuld auf sich zu nehmen. Also wie oft habe ich bezahlt für die Dinge, die meine Kinder kaputt gemacht haben? Ich habe ihnen vergeben, ich habe ihnen Vergebung erschaffen, indem ich ihre Schuld auf mich genommen habe. Jetzt ist das irgendwie etwas völlig Natürliches. Es sind ja meine Kinder. Meistens bin ich ja auch noch mitverantwortlich, aber deshalb hinkt dieses Beispiel ein bisschen. Aber was ich sagen wollte ist, an dieser Stelle ist es die Liebe. Ich nehme das auf mich einfach, weil ich dieses Kind liebe und weil ich auch die Beziehung wiederherstellen möchte. Was Gott aber tut, das ist viel krasser. Gott nimmt nicht einfach die Schuld von so lieben, unschuldigen Kindern auf sich, sondern er nimmt die Schuld seiner Feinde auf sich. Genau das ist hier gemeint. In Römer 5, Vers 10 lesen wir das dann total ausformuliert. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, als wir noch in Rebellion und in Feindschaft gegen Gott lebten, um wie viel mehr werden wir gerettet oder selig werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind. Das ist einfach eine andere Dimension, was Gott hier abliefert. Er nimmt die Schuld der Menschen auf sich, die in Rebellion gegen ihn gehandelt haben. Und in 1. Petrus 2, Vers 24 lesen wir das auch nochmal sehr ausformuliert. Er hat selbst unsere Schuld in seinem Körper an das Kreuz getragen. Dadurch sind wir befreit von unserer Lebensschuld und sollen ein Leben voller Gerechtigkeit führen. Vergebung bedeutet, Gott stellt die durch unsere Rebellion, die durch unsere Auflehnung, und das müssen wir einfach akzeptieren, jede Sünde, jedes Zuwiderhandeln gegen den Willen, gegen den guten Willen Gottes ist eine Form der Auflehnung. Ob wir das so aktiv empfinden oder nicht. Vergebung bedeutet, Gott nimmt ganz bewusst das die Beziehung störende Element hinweg mit dem Ziel, uns zu versöhnen. Einer meiner Dozenten der theologischen Ausbildung hat gesagt, Vergebung bedeutet, mein Gegenüber lässt den Gegenstand der Schuld nicht mehr als Belastung für die gemeinsame Beziehung gelten. Das ist das, was Gott tut. In dem Sinne hat Christus unsere Sünde getragen, dass sie nicht mehr als Belastung für das gemeinsame Verhältnis zwischen Gott und mir gilt. Das Zweite, David spricht davon, dass die Sünde bedeckt wird. Mit dem Begriff der Sünde meint David hier an dieser Stelle eine konkrete Handlung gegen die Gebote Gottes, gegen das Gesetz, gegen die Rechtsordnung Gottes, die er bestimmt hat. Wer gegen die Gebote Gottes handelt, der wird schuldig an der Heiligkeit Gottes. Und deshalb muss diese Ungerechtigkeit gesühnt werden. Und genau davon spricht dieses Wort bedecken. Lukas hat es in einer der letzten Predigten mal sehr ausführlich mit diesem Hilasterion, heißt es im Griechischen, mit der Bundeslade, mit dem Sühnedeckel erklärt, mit diesem Bedecken der Sünde. Ihr könnt das mal nachhören. Hier ist gemeint, dass Sünde bedeckt wird durch das Blut eines Opfers. Im Alten Testament war das sehr konkret. Wer gesündigt hatte, wer schuldig wurde, brachte ein Opfer. Und durch dieses Blut wurde seine Sünde bedeckt. Das war ein Zeichen auf das hin, was durch Jesus Christus am Kreuz geschehen würde. Nämlich, dass durch sein Blut die Sünde bedeckt wird. Was ist da damit gemeint? Dieses Wort bedecken hat auch diesen Aspekt von versiegeln. Versiegeln heißt, wenn die Sünde bedeckt ist, kommt da niemand mehr dran. David möchte hier sagen, wohl dem Menschen, dessen Sünde von Gott versiegelt wurde. Denn was Gott einmal versiegelt hat, wird er nie wieder hervorholen. Das ist krass, oder? Also hier, David spricht hier von der Radikalität, von der Endgültigkeit der Vergebung. Was Gott vergeben hat, holt er nie wieder vor. Es ist versiegelt. Und das dritte, Schuld nicht zurechnen. Das ist das letzte Begriffspaar und es steht hier, Schuld steht hier in der hebräischen Bedeutung in einem ganz engen Zusammenhang mit Bestrafung. Also hier hängt Schuld und die Konsequenz der Bestrafung sehr nahe zusammen. Und wenn David sagt, glücklich ist der, dem Gott seine Schuld nicht zurechnet, dann sagt er damit, glücklich ist der, den Gott von den Konsequenzen seiner Schuld freigesprochen hat, erlöst hat, freigemacht hat, indem nämlich Jesus Christus diese Strafe unserer Schuld stellvertretend auf sich genommen hat. So lesen wir es in Jesaja 53, Vers 5. Er aber ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Vielleicht verstehen wir den Psalmisten jetzt ein bisschen besser. Dass er sagt, hey, Vergebung ist das größte Glück, das einem Menschen hier auf dieser Erde schon begegnen kann. Sie bedeutet nämlich, Gott stellt die zerbrochene Beziehung zu ihm wieder her. Zweitens bedeutet sie, Gott stellt unsere Integrität wieder her. Er stellt unsere Heiligkeit, zu der wir eigentlich geschaffen wurden, wieder her, indem er uns vollkommen frei macht von aller unserer Schuld. Und das Dritte, Gott nimmt unsere Strafe auf sich und spricht uns frei. Deshalb ist Vergebung das größte Glück. Und deshalb ist eigentlich die Versammlung der Gemeinde permanent ein Fest der Freude, dass Gott uns vergeben hat. Das ist eigentlich Gottesdienst. Gottesdienst bedeutet, dass Menschen, denen vergeben wurde, kommen zurück zu diesem Gott und ehren ihn und danken ihm dafür, dass er ihnen vergeben hat, dass er sie angenommen hat. Und nun stellt sich die Frage, wer empfängt denn dieses Glück der Vergebung? David fährt weiter und er kommt eigentlich zum Schluss, Vergebung empfängt, wer aufrichtig ist vor Gott und seine Sünde bekennt. Ja, der ist wahrhaftig glücklich zu nennen, dem der Herr die Schuld nicht anrechnet und der durch und durch aufrichtig ist. Psalm 32, Vers 2. Andere Übersetzungen schreiben hier im letzten Satz, und der mit Gott kein falsches Spiel treibt oder in dessen Geist sich kein Betrug findet. Man könnte auch sagen, glücklich ist der, der sich nicht selbst in die Tasche lügt, der ehrlich ist vor Gott und ehrlich vor sich selbst. Vergebung empfängt der Mensch, der bereit ist, der Wahrheit seiner eigenen Schuldhaftigkeit in die Augen zu schauen. Der Vitus hat uns das ganz, ganz anschaulich vor Augen geführt, was eine unwahrhaftige Beichte wäre. Ja? Eine Beichte, die eigentlich auf die Augen und die Ohren der Menschen ausgerichtet ist. Eine wahrhaftige Beichte ist auf Gott ausgerichtet. Sie wird vollkommen wahr vor Gott. Im Alten Testament, die Zeit, in der David lebt und diesen Psalm geschrieben hat, und glaubt mir, er kannte die fünf Bücher Mose sehr gut, da gab es ganz klare Anweisungen Gottes, wie ein Mensch, der durch bewusste oder unbewusste Taten schuldig geworden ist, Vergebung empfangen kann. Wir finden die Beschreibung des sogenannten Schuldopfers in 3. Mose Kapitel 5. Ist ganz genau geregelt. Wenn jemand schuldig geworden ist und Vergebung empfangen möchte für diese Schuld, dann sollte er seine Schuld bekennen, dann sollte er ein Opfertier nehmen, zu einem Priester gehen. Da musste er sogar noch seine Hand auf den Kopf von diesem Opfertier legen und seine Schuld bekennen. Dann wurde dieses Tier geschlachtet, stellvertretend, und so wurde dieses Schuldopfer für ihn dargebracht, um ihn zu entsündigen, um ihm Vergebung zu erwirken. All das ein Bild, eine Vorausschattung dessen, was später durch Jesus Christus am Kreuz geschehen war. Also David, der wusste ganz genau, wie er eigentlich seine Schuld loswerden kann. Gott hat das schon im Alten Testament geregelt, dass Menschen Vergebung empfangen können. Und David hatte es tatsächlich sehr nötig. Doch er wollte nicht. Er wollte es einfach nicht. Stellt euch vor, der König muss dort zum Priester und da muss er bekennen, dass er schuldig geworden ist. Und da stehen noch die anderen Leute rum und denken, hey, was hat der wohl gemacht? Und so denkt der David, das Ding sitze ich lieber aus. Und es war dann am Ende die Gnade Gottes, die den David buchstäblich dazu gedrängt hat oder bedrängt hat, seine Sünde ans Licht zu bringen und sie zu bekennen. David beschreibt den Kampf, den er in dieser einen Sache erlebt hat, mit folgenden Worten. Erst wollte ich meine Schuld verheimlichen, doch davon wurde ich so schwach und elend, dass ich nur noch stöhnen konnte. Tag und Nacht bedrückte mich deine strafende Hand. Meine Lebenskraft vertrocknete wie Wasser in der Sommerhitze. Da endlich gestand ich dir meine Sünde. Mein Unrecht wollte ich nicht länger verschweigen. Ich sagte, ich will dem Herrn meine Vergehen bekennen. Und wirklich, du hast mir meine ganze Schuld vergeben. Psalm 32, Vers 3 bis 5. David spricht hier ja von einer ganz besonderen Situation. Das wissen wir alle. Ich hole da jetzt nicht weit aus. In einem schwachen Moment hat der König David sich von seiner sexuellen Lust hinreißen lassen und seine Nachbarin Bathseba geschwängert. Damit hatte er ein Problem. Es war da ein Kind unterwegs und es konnte gar nicht sein, dass sie schwanger wurde zu dieser Zeit, denn ihr Mann war gerade im Krieg, also war nicht zu Hause. Wir alle wissen, es braucht irgendwas, um schwanger zu werden. Ja, was macht er jetzt? Er sorgt auf eine so perfide, hinterlistige Art und Weise, dass der Ehemann an der Front stirbt, dass David zu seinem Ehebruch nun auch noch einen Mord auf sein Schuldkonto zu verbuchen hat. Und dann meinte David, okay, das Ding ist jetzt erledigt. Das perfekte Verbrechen. Ich habe den Ehemann erledigt und dann bin ich sogar noch der großzügige Nachbar, der jetzt diese Frau heiratet. Ich meine, sorry, also der arme Mann ist gestorben und irgendjemand muss sich ja um die Frau kümmern. Und jetzt irgendwie zufällig ist nach 8 Monaten, hat die halt schon Frühgeburt. Wie auch immer, der David hat alles arrangiert, damit es nicht ans Licht kommt. Und er denkt, das Ding kann ich aussitzen. Aber da ist etwas in ihm drin, das wird immer lauter, sein Gewissen. Was David hier beschreibt, könnte man auch sagen, er beschreibt psychosomatische Phänomene. Er beschreibt, wie sein Körper krank wird unter dieser Not seines Gewissens. Die Schuld frisst in seiner Seele wie ein Krebsgeschwür. Und was David hier beschreibt, das sind ja keine Märchen. Ihr könnt mit Menschen aus der Psychiatrie sprechen, Das ist bittere Realität, auch heute. Verdrängte Schuld macht krank oder kann krank machen. Ich denke jetzt nur an Dinge, die ich selbst persönlich in meinem Umfeld ganz real erlebt habe. Ich denke an die Frau, deren psychische Gesundheit zerstört wurde durch die Schuldgefühle in der Folge einer Abtreibung. Unter dieser Last zerbrach sie selbst, zerbrach ihre Ehe, zerbrach ihre Familie, eine sehr wohlhabende Familie, ihr gesamtes Vermögen ging bach ab, schlichtweg alles in ihrem Leben zerbrach, weil sie nicht fertig wurde mit dieser Schuld. Oder ich denke an Personen, die fremdgegangen sind und es nie bekannt haben, die ihren Partner betrogen haben und dieses Bewusstsein in ihrer Seele ihr ganzes Inneres so bedrängt hat, bis sie in einer Depression landeten. Oder ich denke an Menschen, die in finanziellen Belangen Betrug verübt hatten und durch das Verschweigen und durch die Vertuschungsversuche ihre gesamte Persönlichkeit bis zur Unkenntlichkeit korrumpiert haben. Es gibt tausende Gründe, warum wir als Menschen es mit Schuldgefühlen zu tun haben. Keiner von uns ist ohne Schuld. Doch es gibt keinen einzigen Grund, diesen Schuldgefühlen oder dieser Schuld in unserem Leben auch nur eine Stunde länger zu erlauben, dass sie unser Leben zerstört. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Das Evangelium ist eine Einladung zur Entschuldigung, zur Vergebung, zur Entschuldung. Psalm 32 gilt ja als einer der Bußpsalmen. Aber richtigerweise müsste man sagen, dieser Psalm ist eine Einladung zur Buße aufgrund persönlicher Erfahrung. David sagt dort, ich sagte, ich will dem Herrn meine Vergehen bekennen. Und wirklich, du hast mir meine ganze Schuld vergeben. Darum sollen alle, die dir treu sind, Herr, zu dir beten. Wer dich anruft, solange noch Zeit ist, der bleibt verschont von den Wogen des Unheils. Sei nicht wie ein Pferd oder ein Maultier ohne Verstand. Mit Zaum und Zügel musst du sie bändigen, sonst folgen sie dir nicht. Wer Gott den Rücken kehrt, der schafft sich Not und Schmerzen. Wer jedoch dem Herrn vertraut, den wird Gottes Liebe umgeben. David hat das Ding mit seiner eigenen verdrängten Schuld durchlebt bis zum Exzess. Und wisst ihr, was seine Quintessenz ist, was er daraus gelernt hat? Dass er allen Menschen sagen möchte, hey, bitte mach das nicht so wie ich. Bitte um Himmels Willen, verhaltet euch nicht wie Rösser und Maultiere, denen man so Zaumzeug anlegen muss und dann muss man sie dorthin ziehen oder dorthin über einen gewissen Schmerz dorthin leiten, wo sie hin sollen, sondern achtet auf das Augenzwinkern Gottes. Er spricht davon, dass Gott uns mit seinen Augen leitet. Er sagt, hey, wenn das Augenzwinkern Gottes in deinem Gewissen aufleuchtet, dass du merkst, hier bin ich schuldig geworden, dann bekenne deine Schuld. Trag sie nicht mit dir herum, bis sie in dir gewachsen ist wie ein Krebsgeschwür und dich innerlich und vielleicht auch äußerlich dein Leben zerstört. David sagt, es gibt eine Zeit der Gnade und es gibt eine Zeit der Erziehung Gottes. Und er sagt, hey, bekenn deine Sünde, solange die Zeit dafür ist. Also nutz die Gelegenheit und bekenne sie sofort. Doch David sagt das nicht im Sinne einer Drohung. Oh Mann, bekennt ja eure Sünden, sonst dann werdet ihr... Das ist gar nicht der Duktus in diesem Text, sondern es ist einfach ein Jauchzen von David. Er sagt, hey, liebe Leute, ich habe das Beste entdeckt, was man überhaupt entdecken kann. Wenn du schuldig geworden bist, kannst du deine Sünde vor Gott bekennen und du wirst Vergebung empfangen. Also nutz unbedingt dieses Angebot Gottes. Das ist eine Einladung, nicht eine Drohung. Kommt und bekennt eure Schuld vor Gott, so werdet ihr vollkommene Vergebung empfangen. Ich hab's erlebt, sagte David hier in diesem Psalm. Und wer das tut, den lade ich ein. Und das ist der letzte Vers in diesem Psalm. Freut euch an ihm und jubelt laut, ihr, die ihr den Willen des Herrn tut. Singt vor Freude, die ihr aufrichtig mit ihm lebt. David sagt, wer seine Sünde bekennt, der wird wieder Teil dieser lobpreisenden Gemeinde Gottes. Der ist eingeladen, diesen Gott anzubeten, und der wird erfüllt werden von dieser Freude der Vergebung. Die am Anfang erwähnte Studie zeigt, dass der Mensch auch im 21. Jahrhundert nach wie vor noch ein Problem hat, das er aus sich selbst heraus nicht lösen kann. Das Problem seiner Schuld. Und ich glaube, es wäre sehr angebracht, diesen gescheiterten modernen Menschen zurückzurufen zu diesem Kreuz von Jesus Christus und sagen, hey, es gibt schon lange eine Lösung für das Problem der Schuld. Bekenn sie vor Gott und du wirst Vergebung empfangen. Die Lösung ist das Wunder der Vergebung. Da tauchen natürlich jetzt ganz viele praktische Fragen auf in diesem Zusammenhang. Zum Beispiel sitzen jetzt einige Leute bestimmt hier auf ihrem Platz und fragen sich, ja, muss ich denn meine Schuld vor Menschen bekennen oder nur vor Gott? Die Antwort lautet, es kommt darauf an. Wenn du vor Gott schuldig geworden bist, dann musst du deine Schuld vor Gott bekennen, ja, logischerweise. Wenn du vor Gott und vor Menschen schuldig geworden bist, dann musst du deine Schuld vor Gott und vor Menschen bekennen. So ein paar ganz einfache Regeln und meine dritte Regel darüber hinaus. Wann immer mein Schuldbekenntnis alleine vor Gott nicht zu innerem Frieden führt, dann suche ich die Beichte. Dann gehe ich zu einem anderen Christen und bekenne in seiner Gegenwart meine Sünden vor Gott und lasse mir Vergebung durch ihn zusprechen. Das sind einfach drei ganz einfache Schritte. Wenn du vor Gott schuldig geworden bist, dann bekenne deine Schuld vor Gott. Wo du vor Menschen schuldig geworden bist, bekenne sie vor Gott und vor Menschen. Und am Ende, dort, wo du keinen Frieden findest, keine Ruhe, keine Zuspruch der Vergebung, dort bekenne deine Sünden im Sinne einer Beichte und lasse dir Vergebung zusprechen durch die Vollmacht, die Jesus Christus uns Christen gegeben hat, uns gegenseitig Vergebung zuzusprechen. Und in diesem Sinn ist der Psalm eine Einladung zum Mitbeten, eine Einladung, mal ganz, ganz langsam, ganz still zu Hause durch diesen Psalm zu gehen und ihn so Unterbrüche zu machen und dann einmal unser eigenes Leben hinein zu formulieren. Was ist es denn, dass ich Gott bekennen möchte? Wir können mit diesem Psalm beten. Dieser Psalm kann zu unserem eigenen Gebet werden. Ich sagte, ich will dem Herrn meine Vergehen bekennen. Was ist das, was du loswerden musst? Was ist das, wo du Vergebung von Gott brauchst? Wo brauchst du Vergebung und Versöhnung mit anderen Menschen? Das nächste Lied ist eine echt gute Einladung. Es ist ein Lied der Hingabe und im Englischen heißt es dort I surrender. Und wir haben immer so ein bisschen so ein bisschen romantische Vorstellung von I surrender. Aber wisst ihr, I surrender bedeutet, wenn sich ein feindlicher Soldat seinem Gegner gegenüber ergibt. Das heißt, er kapituliert, er gibt auf. Und so etwas passiert ja, wenn wir unsere Schuld eingestehen. Also, wenn wir uns Gott hingeben, dann hat das auch etwas mit Kapitulation zu tun. Und wenn du das so von Herzen mitsingen kannst, dann lade ich dich ein, dieses Lied so von ganzem Herzen zu singen. Gott, ich kapituliere vor dir, ich bekenne mich schuldig und ich gebe dir mein Leben hin. Gib du es mir als ein gereinigtes und geheiligtes Leben wieder zurück, damit ich es für dich leben kann. Amen.